Kino zu Hause, der DocFest München Podcast. Filmgespräche des Internationalen Dokumentarfilmfestivals München.
104 von Jonathan Schörnig. Und jetzt möchte ich bitte auf der Bühne begrüßen die kulturelle Mediatorin und Köchin der Eleonore Clara Richter und den Kapitän Klaus-Peter Reisch. Eine Sache gleich vorab, du musst, glaube ich, gleich wieder los, oder? Du hattest noch so ein Parallel-Q&A.
Das hat leider kein Internet.
Ah, okay. Das wäre in Boston gewesen. Ja. Na gut, da sind wir doch ganz froh, dass das ausfällt. Vielleicht wollt ihr beide nochmal gerade ganz kurz einmal sagen, ich habe es gerade schon gesagt, Kapitän, kulturelle Mediatorin, Köchin, wie lange ihr schon aktiv seid in der zivilen Seenotrettung?
Ich fange mal an. Ich bin seit 2015 an den europäischen Außengrenzen aktiv.
Ja, und ich bin im Jahr 2017 die erste Mission gefahren und insgesamt 7 Missionen unterwegs gewesen. Das war meine bisher letzte Mission. Vorher war ich mit der Lifeline unterwegs. Das kennt vielleicht der eine oder andere auch aus den Medien. Wir durften damals nicht nach Malta einlaufen und ich wurde da auch verhaftet und verklagt und bin dann in der zweiten Instanz auch freigesprochen worden. Und was man jetzt hier nicht gesehen hat, aufgrund, ich habe immer gesagt, der Film müsste eigentlich mindestens eine Stunde länger sein oder einen zweiten Film, weil es gibt viele Dinge, die jetzt zwischen der Rettung und dem Anlanden im Pozzallo gelaufen sind, die man in dem Film aufgrund der Zeit einfach gar nicht sehen kann. Ich bin ja dann in Pozzallo auch von der Polizei mitgenommen worden und da hat man mir dann freundlicherweise einen Strafbefehl über 300.000 Euro überreicht und gegen den bin ich auch auf Gericht vorgegangen und habe dann letztlich ein Jahr später auch da einen Freispruch erreicht.
Du hast schon gesagt, der Film könnte eigentlich noch länger sein. Er gewinnt natürlich auch so eine gewisse Dringlichkeit und Unmittelbarkeit dadurch, dass es kaum Kontext gibt. Also gerade zu Beginn, man erhält eine Uhrzeit und ansonsten ist man direkt drin im Geschehen. Erst zum Ende des Films kriegt man noch ein Datum, es ist der 26.08.2019, eine grobe geografische Angabe. Trotzdem, vielleicht könnt ihr uns noch mal so ein bisschen erzählen, also zu welchem Zeitpunkt des Geschehens steigt man als Zuschauer ein? Also was ist da im Vorfeld passiert? Wie könnt ihr uns da ein bisschen Kontext geben?
Also wir haben gerade noch mal so zurückgerechnet. Wir waren zum Zeitpunkt, als das Ganze losgeht, also der Film losgeht, ungefähr 36 Stunden wach. Wir hatten am Morgen davor schon ein Rubberboat gesichtet. Ich stand beim Zähneputzen an der Reling und dachte, da ist irgendwas. Da war aber leider niemand mehr drin. Das war auch eigentlich bis auf einen Schlauch schon komplett gesunken. Das heißt, da wissen wir nicht, was mit den Leuten passiert ist. Dann haben wir die Nacht über komplett waren wir wach, weil wir die Meldung bekommen haben von einem Rubberboat und haben die ganze Nacht über gesucht mit Ferngläsern, mit Licht, mit Motor aus und alle hören. Haben wir auch nicht gefunden. Und dann haben wir wieder einen Fall reinbekommen von 67 Personen, darunter Frauen und Kinder. Darüber wird auch immer mal wieder gesprochen im Film. Und das war aber relativ weit weg von uns. Und dann sind wir mit dem RIP vorgefahren, weil wir einfach viel schneller sind als die Eleonore, um möglichst schnell da bei dem Case anzukommen und sind beim Dahinfahren über diese 104 Menschen gestolpert und haben dann gesagt, gut, dann versorgen wir jetzt die, weil sie es gerade dringend nötig hatten. Und was mit den anderen Personen passiert ist, wissen wir nicht. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass es war noch Sea-Eye zum gleichen Zeitpunkt in der Such- und Rettungszone. Die haben sie nicht geborgen, mehr wissen wir nicht.
Also es kann gut sein, dass von diesem Rubberboat, das wir gemeldet bekommen haben, das wir auch gesucht haben und dann eben ein graues Rubberboat gesucht haben und das blaue gefunden haben, dass diese Menschen das nicht überlebt haben. Und wenn ich da jetzt nochmal ganz auf den Anfang zurückkomme, die Organisation für Migration, IOM, die sagt, dass 2.800 Menschen in diesem Jahr ums Leben gekommen sind. Das ist eine Zahl, die halte ich für einfach weitaus zu tief gegriffen. Aus dem ganz einfachen Grund. Wenn wir, was mir auch schon passiert ist, eine Leiche auf See treibend finden, dann fotografieren wir diese Leiche, Dann haben wir eine Position, einen Tag und eine Uhrzeit und das melden wir dann der zuständigen Seenotleitstelle, das ist das MRC 10 Rom, Maritime Rescue Coordination Center. Und dann springt der Zähler sozusagen eins nach oben. Wenn man jetzt ein Schlauchboot findet, so wie Clara das jetzt gerade beschrieben hat, dieses Schlauchboot war auch nicht markiert. Ihr habt das jetzt alle im Film gesehen, wir springen da drauf, SAR, Search and Rescue und das Datum und das Schiff, was die Leute abbirgt. Und dann schneiden wir das auf und innerhalb von ein paar Tagen versinkt dieses Schlauchboot. Aber das andere Schlauchboot war ja nicht gesunken und es war auch nicht markiert. Und in so einem Schlauchboot sitzen zwischen 100 bis zu 180 Menschen. Und wenn so ein Schlauchboot, das 5 Luftkammern hat, ihr habt es auch gesehen, wie das Schlauchboot zum Schluss ausgeschaut hat. Wenn wir da eine halbe Stunde oder eine Stunde später gekommen wären, wären die Leute alle im Wasser gewesen und ertrunken. Und diese Schlauchboote, wenn die mal anfangen, Luft zu verlieren, dann ist das Ende nah. Ich meine, wenn der Motor steht und oben ist es hellblau und hinten ist es dunkelblau und nichts bewegt sich vor und zurück, kein Land in Sicht, dann ist das Ende ja auch vorprogrammiert. Aber von diesem Schlauchboot, in dem, wie gesagt, vielleicht 100 bis 180 Leute gesessen sind, wissen wir nicht, was da passiert ist. Vermutlich, wir vermuten es halt, es ist untergegangen. Und diese 120, 180, 100 vielleicht nur in Anführungsstrichen Menschen, die erscheinen in keiner Statistik. Und es ist nicht so, dass man ein einzelnes Schlauchboot irgendwo findet. Man findet öfter so ein Schlauchboot. Und diese Schlauchboote werden auch durch eine Meeresströmung Richtung Westen getrieben und landen dann an der tunesischen Küste in der Nähe von Tsatsis. Und dort werden Schlauchboote angespült und davon nicht nur eins, was eben nicht markiert ist, wo man nicht weiß, was ist mit den Menschen passiert. Und die tunesischen Fischer aus Tsatsis, ich war da zweimal mit einem Rettungsschiff während einer Schlechtwetterphase, die berichten auch darüber, dass sie, ich nenne das jetzt einfach mal so, in ihren Fischereinetzen auch menschlichen Beifang haben. Dort werden halbe Körper, ganze Körper, Körperteile von den Fischern aus den Netzen rausgeholt. Und das sind die Leute, die in keiner Statistik erscheinen.
Was der Film recht eindrucksvoll zeigt, ist, wie ihr trotz der Dramatik der Situation sehr ruhig arbeitet, sehr kontrolliert arbeitet. Wie übt ihr für solche Situationen? Gibt es da eine Art Training, was ihr macht, wie ihr euch vorbereitet auf solche Fälle oder passiert das?
Ja. Also wir trainieren auf dem Weg von dem europäischen Hafen, wo wir starten, in die Such- und Rettungszone. Mal mehr, mal weniger, kommt drauf an, wie die Wetterlage ist, kommt drauf an, wie viele andere NGO-Schiffe gerade in dem Such- und Rettungsgebiet sind, wie viel Zeit wir uns dafür nehmen können. Und wir werden psychologisch gebrieft, davor und auch danach psychologisch betreut. Genau. Und haben so ja in der Crew auch Strukturen, um unsere Nerven stark zu halten.
Viel Schokolade zum Beispiel.
Das Fragen aus dem Publikum. Wer möchte was wissen? Da gleich. Ich glaube, wir haben kein Saalmikrofon, oder? Ist jemand mit Saalmikrofon? Ja, ich kann auch schnell runterkommen. Dann machen wir es so. Ich komme erstmal zu dir.
Hi, ich stelle die Frage auf Englisch. I wanted to know how much of a like insurance or security for the people who were trying to cross, that they knew there were boats rescuing them. And do you know how many people you like all the, because I also saw like another documentary about SOS Mediterranea. I think you have different associations, like what the percentage of people you actually able to rescue and how efficient it is. I'm just curious.
Well, as Klaus-Peter said, you don't even have a sure number of people that leave Libya. So you can't say how many people are on the sea. Some people know that there are rescue ships, but you have no guarantee that you will be rescued because it's like searching for a needle in the straw. That's what we say. And so these people are pretty sure that this is, like some say, it's 50-50 they may survive, but it's that's what they say, what they believe. But they are pretty sure that there's a high risk that they are going to die. But the situation in Libya is so bad that they say this is our last chance, so we take it. And dying on the sea is better than staying in Libya and being a slave.
So they are also scared when the Libyan arrived and they realize that there are a Libyan Coast Guard ship, that they will be arrested and brought back to Libya, to such an ugly detention camp. And it's very hard to find a rubber boat on sea by radar, because there is no reflecting area on this rubber boat. The only thing who reflects is the outboard engine, and the engine is maybe half a meter above the waterline. So you can detect it if you have a really good radar like ours, maybe for 6 miles. It's just 6 miles. And the area where they start, for example, on the western side of Tripoli, it's a range of about 140 miles. And in this 140 miles, they can leave the shore. And to find them, it's just luck. Sometimes there is a search and rescue plane from Sea Watch. It's called Seabird. Now they have a second one, I think. And if they are in the zone, but it's not every day, they detect the rubber boats and they can inform us when we are close to them. But normally, it's just a big luck for them when we meet them, because this. For example, you can see them by eyes for maybe 2.5 miles, not even more. And these guys in the blue rubber boat, they are really lucky. When we start from another position to go to the point where we have been informed where the gray rubber boat should be, we would pass them in a 3 miles distance, and we couldn't see them.
Fragen. Ja, da. Mikro. Ja.
Können Sie uns vielleicht noch ein bisschen erklären, wann genau man in internationalen Gewässern ist und was passieren würde, wäre man jetzt nur 18 Kilometer und nicht, ich weiß nicht, 20 oder 25 Kilometer weg von der libyschen Küste? Welche Rechte hätte man dann? Könnte man da überhaupt irgendwas machen? Oder was ist genau dieser Search Belt? Oder also wo kann man retten? Man kann das, ja.
Also es ist so, es gibt vom Prinzip her tatsächlich zwei wesentliche Distanzen von der sogenannten Küstenlinie. Ich sage jetzt mal vom Ufer, laienhaft gesprochen. Das ist einmal die 12-Meilen-Zone. Innerhalb der 12-Meilen-Zone hat der Anrainerstaat die vollen Zugriffsrechte auf alles, was da passiert. Und dann gibt es, also da würde auch von uns keiner reinfahren, ich bin niemals in die 12-Meilen-Zone eingefahren. Das ist gerade in Libyen wirklich, ich sage jetzt mal, lebensgefährlich. Diese Leute, die wir da gesehen haben auf dem libyschen Schiff, die waren jetzt mal unbewaffnet an Deck standen. Aber sind Sie sicher, die haben alles dabei, um uns da auch mit Kalaschnikows zu bedienen. Bei der Rettungsmission mit der Lifeline hatte ich die Libyer sogar auf dem Schiff. Und ich habe auch schon mal in so eine Maschinenkanone in die Mündung reingeschaut. Das ist nicht wirklich lustig. Und das würden die innerhalb der 12-Meilen-Zone auch garantiert machen. Und dann gibt es die 24-Meilen-Zone, das ist die sogenannte Anschluss- oder Wirtschaftszone. Da gelten dann eingeschränkte Rechte. Das heißt, wenn Sie glauben, dass wir Drogen an Bord haben, dann können Sie uns innerhalb dieser 24 Meilen beispielsweise auch kontrollieren. Außerhalb der 24-Meilen-Zone ist in der Regel internationales Gewässer, was ich dem Kapitän von diesem libyschen Schiff auch versucht habe, klarzumachen. Und diese Rettungsmission oder dieser Zugriff auf die Leute war ungefähr 31 Meilen. Das sind, ich sage jetzt mal, roundabout 60 Kilometer vor der libyschen Küste. Was man da vielleicht auch noch so nebenbei wissen muss, diese Schlauchboote, die haben einen 40 PS Außenborder. Da sitzen 100 Leute drin. Dieses Ding ist weich, wie haben wir ja gesehen. Dieses Boot hat auch keinen Kiel. Das heißt, es fährt auch nicht wirklich geradeaus. Wenn der Wind von der angestrebten Richtung Nord abweicht, dann fährt dieses Boot so ein bisschen diagonal, was noch mehr Sprit verbraucht. Ich habe das mal ausgerechnet. Die bräuchten, um nach Lampedusa zu kommen, von der westlichen Zone aus, von der östlichen reden wir nochmal gar nicht, das ist nochmal 100 Meilen weiter, da bräuchten die zwischen 400 und 500 Liter Treibstoff. Dabei haben die 80 Liter, 100 Liter, 120. Und wenn sie Pech haben, ist die Hälfte von diesen Kanistern auch noch voll mit Wasser. Also kein Sprit.
Ja, da drüben ist noch eine Frage.
Ihr habt ja von Sea-Watch gesprochen und ihr habt ja gesagt, dass ihr nicht wegen die 67 Menschen, ihr wisst nicht, ob Sea-Watch die vielleicht gerettet hat. Aber danach habt ihr davon gesprochen, dass ihr dann doch mit Sea-Watch in Kontakt seid. Also ich stelle mir eine ganz naive Frage. Habt ihr da so eine Art Netzwerk, dass ihr euch dann sagt, okay, hey, wir sind hier unterwegs und ihr seid da und dass man sich so abspricht, wer wo wann unterwegs ist?
Also wir, die NGOs untereinander reden miteinander. Man kennt sich auch und man sieht es auch auf den, ich sage jetzt mal ganz laienhaft, auf den digitalen Seekarten, wer wo ungefähr ist. Und wir haben auch Internet an Bord, man kann auch miteinander sprechen. Sehr eingeschränkt, aber es ist möglich. Das heißt, man kann sich so grob aufteilen irgendwie. Es kommt auch durchaus vor, dass man sich untereinander unterstützt, wenn Situationen zu arg eskalieren oder Lebensmittelnotstand ausbricht. Also wir hatten zum Beispiel irgendwann kein Essen mehr an Bord. Und dann kann das auch emotional ziemlich schnell eskalieren, wenn keine Nahrung mehr da ist. Ja.
Also es ist tatsächlich so, dass auch verschiedene Akteure, Kapitäne, auch nautisches Personal und auch Rippfahrer etc., also alle vom Prinzip her oftmals nicht nur bei einer Organisation fahren, sondern bei mehreren. Also ich bin auch bei zwei Organisationen gefahren. Und man unterhält sich natürlich auch drüber, auch auf See manchmal, telefoniert man miteinander, man hat ja Iridium-Satellitentelefon oder auch diese EPAC-Anlage, da kann man dann tatsächlich fast telefonieren wie zu Hause. Man hat wirklich eine deutsche Festnetz-Telefonnummer und die anderen Organisationen kennen diese Nummern, weil man sich auch unter Umständen auf See mit Reparaturen, wir fahren ja alle eigentlich vom Prinzip her uralte Schiffe. Das älteste Schiff, was ich gefahren bin, das war Baujahr 1958. Das ist eher was fürs Deutsche Museum oder so. Hat aber Zehntausenden Leuten das Leben gerettet. Und es ist auch so, dass man da manchmal Ersatzteil auf See übergibt oder Medikamente oder jemanden mit zurücknimmt, der wenn man auf dem Nachhauseweg ist, von einem anderen Schiff, der gerade ein medizinisches Problem hat. Also wir helfen uns da schon untereinander aus und das ist jetzt keinerlei Konkurrenzdenken oder sowas.
Und man hat ja auch gesehen, dass Italien euch am Anfang nicht akzeptiert hat. Passiert das sehr, sehr oft, jetzt auch noch zu dieser Zeit, dass Schiffe, die jetzt die Leute geladen haben, auch gar nicht anlaufen dürfen?
Ja, oder einem werden völlig absurde Häfen zugewiesen, zum Beispiel Genua oder Bari, und dann ist man erstmal noch 14 Tage unterwegs. Mhm. Ja.
Also ich habe ja unmittelbar, nachdem diese Rettung losgegangen ist, man hat es auch gesehen, dass ich da relativ viel das Handy in der Hand habe. Zum einen habe ich da die Timeline der Rettung aufgezeichnet fürs Logbuch und zum zweiten auch bereits ganz am Anfang kommuniziert, wir haben eine Rettung, wir sind da und da und so weiter und so fort. Und natürlich auch das Maritime Rescue Coordination Center in Rom darüber informiert und auch die maltesische Seenotleitstelle. Und die Malteser haben mir angedroht, wenn ich in maltesische Gewässer einlaufe, dann werden sie mich verhaften. Damals war übrigens auch mein Prozess auf Malta noch nicht zu Ende. Das ist auch ein bisschen eine heiße Kiste. Und Herr Salvini hat mir mitteilen lassen, dass mir eine Strafe droht, wenn ich in die 12-Meilen-Zone einfahre, zwischen 100.000 und 1 Million Euro. Und Salvini hat mir auch empfohlen, proceed to your home port. Dieses Schiff Eleonore war auf meinen Namen registriert, also ich war offiziell der Eigner und der Homeport war Hamburg. Also es ist völlig absurd. Und diese Geschichten, dass man die Rettungsschiffe, früher sind wir nach Lampedusa gefahren oder an der Südküste von Sizilien, oder es gab einen Transfer der Leute auf See an ein italienisches Küstenwachschiff. Und das haben sie dann ja eingestellt und ordern uns halt dann einfach, ja, Genua, was war schon mal, Venedig war auch schon mal im Gespräch und so weiter und so fort. Marseille, ja genau, das wird auch gern genommen. Also das heißt, das Schiff ist mehrere Tage dahin unterwegs, 4, 5, 6 Tage. Und vor allem, damit macht man auch die Crews mürbe. Die Leute auf den Schiffen sind lauter Freiwillige, die ihren Jahresurlaub dafür hergeben, auf dem Schiff zu fahren. Aber man ist zum Beispiel in Corona-Zeiten schon mal 2 Wochen vorher angereist, war dann 2 Wochen in Quarantäne im Hotel gehockt, ist dann aufs Schiff gegangen und danach hatte man noch mal 2 Wochen Quarantäne, das sind 6. Und dann hat man so ein Schiff auch mal vor Palermo 2 Wochen lang rumdümpeln lassen, aber irgendwann muss man seinen Chef anrufen und sagen, du, ich komme nicht rechtzeitig wieder an die Drehbank. Und das ist ein großes Problem. Und damit macht man eigentlich die Crews kaputt. Das ist auch das erklärte Ziel letztlich. Mhm. Und zum anderen, so ein Schiff, die Eleonore war jetzt, sagen wir mal, relativ sparsam, dafür auch relativ lahm, die lief also so knapp 6 Knoten. Aber so ein größeres Schiff, das wie zum Beispiel so eine große Sea-Watch oder so, die verbrauchen einfach mal 5.000 bis 7.000 Liter Diesel am Tag. Das muss man auch mal finanzieren. Mhm. So ein Schiff kostet am Tag, die Eleonore war billig vom Prinzip her, aber so ein großes Schiff wie die Lifeline, das kostet am Tag schon mal im Einsatz 10.000 Euro. Und da verbrät man dann mal 60.000 Euro auf dem Weg nach Marseille und dann nochmal 60.000 Euro auf dem Weg zurück. Und das ist ja alles Spendengeld, das muss man erstmal auftreiben. So macht man auch die Organisation im Platt, oder man versucht es zumindest. Da war gleich noch jemand dahinter gesessen, glaube ich.
Ja, ich wollte tatsächlich ein bisschen zu eurem persönlichen Hintergrund fragen. Ihr habt es gerade schon zum Teil beantwortet, ob ihr da irgendwie auch über die Spendengelder Gehälter beziehen könnt und das quasi Vollzeit machen könnt oder tatsächlich euren Jahresurlaub nutzt und vielleicht anschließend habt ihr da irgendwie eine Versicherung für eben diese Strafen, die da angedroht werden zum Beispiel, oder nehmt ihr das quasi alles einfach persönlich in Kauf?
Also ich bin Traumapädagogin hier in München in einem Schutzhaus für Kinder. Ich habe ein wahnsinnig tolles Team, ich stehe beim Dienstplan, aber ich bin nicht da. Und die schenken mir ihren Urlaub jedes Jahr zum Geburtstag. Das darf jetzt keiner meinem Chef bitte erzählen. Genau, und viele von uns, also ich für mich kann sagen, ich habe mich sehr gut rechtsschutzversichert. Weil ich, also nach der Eleonore hatte ich Post von der Münchner Staatsanwaltschaft im Briefkasten. Das war mein Willkommensgeschenk auf dem Flur, als ich nach Hause kam. Und dann, ja, arbeitet man davor. Das gleiche auch mit Krankenversicherung. Habe ich auch lange telefoniert, welche Krankenversicherung dafür aufkommen würde, mich kurz vor der libyschen Küste abzuholen, falls mir doch was passieren sollte.
Hast du aber keine gefunden?
Doch.
Echt? Darf ich fragen?
Der ADAC.
Mit dem gelben Engel kommt man nach Hause offensichtlich. Ich habe Ende 2008 meine Firma verkauft und ich kann von dem, was ich in meinem Leben verdient habe, ganz gut leben. Das ist mein finanzieller Hintergrund und es ist tatsächlich so, dass ich keine Versicherung habe für irgendwelche Strafen, weil es gibt keine Versicherungen für Strafen. Also hätte ich diese 300.000 Euro tatsächlich zahlen müssen, dann hätte ich schauen müssen, wie ich diese 300.000 Euro auftreibe, falls ich nicht mein Sparschwein schlachten will. Aber viele Leute haben davon gehört, dass mir eine Strafe über 300.000 Euro droht und viele Leute haben gesagt, hey, wir machen da einen Spendenfonds auf, die 300.000 Euro kratzen wir zusammen. Es war dann nicht nötig, weil ich eben mich ans Gericht gewandt habe und Herr Salvini hat dann von der Richterin gesagt bekommen, dass die persönlichen Präferenzen eines einzelnen Ministers niemals über der Verfassung Italiens stehen können. Und damit war die Sache erledigt.
Ich bin mir sicher, es gibt noch einige Fragen. Mir wurde nur signalisiert, dass wir so langsam zum Ende kommen müssen. Aber ich glaube, ihr seid ja noch ein bisschen vor Ort. Also falls ihr noch was wissen wollt, dann gibt es wahrscheinlich auch die Möglichkeit, im Foyer noch ein bisschen das Gespräch fortzuführen. Vielen herzlichen Dank an euch. Vielen herzlichen Dank an euch. Dankeschön. Ja, bitte denken Sie an den Publikumspreis. Die Urne ist eröffnet und vielleicht sehen wir uns wieder im Kino, würde uns sehr freuen. Dankeschön.